Wir kommen heute Morgen in der Predigt auf den Bibeltext zurück, mit dem wir uns am vergangenen Sonntag beschäftigt haben. Wir hatten darüber nachgedacht, das klang jetzt ja schon an, was Jesus zum Thema Beten sagt und wie er uns für das Gespräch mit Gott eine neue Dimension eröffnet. Wir lesen noch einmal Matthäus Evangelium Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mit welcher inneren Haltung und Überzeugung beten wir? Und diese Frage ist eng verknüpft mit der anderen Frage: Wer ist Gott für uns? Wie nehmen wir ihn wahr? Ist er ein entferntes, höheres Wesen? Eine intelligente Energieform? Ist er ein großartiger, aber letztlich von dieser Welt distanzierter Schöpfer, der den kleinen Details unseres Lebens keine Aufmerksamkeit widmet? Ist er ein unnahbarer Herrscher, den man mit allerlei Ritualen günstig stimmen muss, damit man ihn überhaupt erreicht? Ist er so etwas wie ein Gebetserhörautomat, dessen Funktion darin besteht, meine Gebete so zu erfüllen, wie ich es mir vorstelle? Die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die erlebten, dass er ein ganz anderes Verhältnis zu Gott hatte, als sie mit ihrer frommen Tradition. Er hat einen heißen und kurzen Draht zu Gott. Unter diesem Eindruck, wir hörten das vorhin bereits, bitten ihn seine Jünger, weil sie sehen, was bei Jesus anders ist: Herr, lehre du uns beten. Bring uns bei, was Beten wirklich ist. Bei dir ist das ganz anders als bei uns. Dein Beten ist wirklich Beten und nicht nur das Abspulen eines Rituals. Und Jesus eröffnet ihnen und uns eine Dimension in der Beziehung zu Gott, die es in keiner anderen Religion gibt. Nirgendwo sonst finden wir das, was Jesus uns eröffnet. Er, der Sohn Gottes, stellt uns seine Verbindung mit dem Vater zur Verfügung, indem er uns lehrt: Wenn ihr betet, dann sagt auch Vater. Mit welcher inneren Haltung und Überzeugung beten wir? Wer ist Gott für uns? In diesem Abschnitt hier, den wir gelesen haben, stellt Jesus das Beten seiner Nachfolger dem Beten von Heiden gegenüber. Am letzten Sonntag hatten wir bereits gesagt, mit dem Ausdruck Heiden fällt Jesus hier kein moralisches Urteil, so als ob das schlechtere Menschen seien. Mit Heiden meint er hier Menschen, die Gott noch nicht kennen, die ihn nicht richtig kennen, die eine verzerrte oder eine unangemessene Wahrnehmung von ihm haben, für die er alles andere als Vater ist, der weiß, was ihnen Not tut. Ein kleines Mädchen brüllte aus Leibeskräften, mache ich jetzt lieber nicht, weil wir ein neues Mikrofon haben und das könnte dann auf einige Hörgeräte gehen: Lieber Gott, bitte mach, dass ich eine Puppe mit einem Puppenwagen zum Geburtstag bekomme. Ihre Mutter, die in der Küche gleich neben ihr war, ermahnte sie, deshalb musst du doch nicht gleich so schreien. Gott hört dich auch, wenn du leise betest. Darauf das kleine Mädchen, Gott schon, aber Opa nicht, der sitzt im Zimmer nebenan. Mag ja sein, dass Gott Gebete hört, sogar leise Gebete, aber steht es auch in seiner Macht, das zu tun, worum er gebeten wurde? Oder will er das vielleicht gar nicht rausrücken, was man haben will? Da ist es vielleicht doch besser, gleich sicherzustellen, dass Opa nebenan gleich mithört, wenn das bei Gott auf taube Ohren trifft. So ähnlich ist das mit dem Beten der Heiden. Da geht es nicht darum, mit Gott im Gespräch zu sein, die Beziehung mit ihm zu pflegen, sondern aus ihm herauszupressen, was man haben will. Ein sehr ernüchterndes Beispiel für solche Art Beten finden wir im Alten Testament, und zwar sogar im Volk Gottes. Da saß zwar kein Opa im Zimmer nebenan, aber was die Leute da aufgeführt haben, das ging genau in dieselbe Richtung wie das Brüllen des kleinen Mädchens. In 1. Könige 18 erfahren wir, wie der Prophet Elia auf 450 Priester des Gottes Baal trifft, bei einem sogenannten Gottesurteil. Es heißt dort in 1. Könige 18, die Baalspriester richteten das Opfer zu und riefen von Morgen bis zum Abend, Baal, erhöre uns. Dabei tanzten sie um den Altar, den sie gemacht hatten. Aber alles blieb still. Niemand antwortete. Sie schrien immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das Blut an ihnen herabfloss. So trieben sie es die ganze Zeit bis zur Stunde, in der das Abendopfer vorbereitet wurde. Aber alles blieb still. Kein Echo, keine Antwort. Am Anfang war das vielleicht noch ein mehr oder weniger würdevoller Zug um ihren selbstgebauten Altar herum gewesen. Aber im Laufe des Tages steigerte sich das bis hin zur Raserei. Ihre Rufe wurden immer lauter, bis hin zum Schreien, und schließlich mündete das Ganze in eine abstoßende Selbstverstümmelung. Alles nur, um Baal zu beeindrucken und zu bewegen, das zu geben, was sie von ihm wollten. Gewiss würde sich keiner von uns in die Nähe dieser Baalspriester rücken lassen wollen. Das war schon sehr extrem. Aber die Frage ist, mit welcher inneren Einstellung und Überzeugung beten wir? Wer ist Gott für uns? Im Predigttext sagt Jesus, für jemanden, der nach Art dieser Heiden betet, ist Gott einer, den man erweichen muss, den man ermüden muss, den man rumkriegen muss. Und beim Propheten Jesaja erfahren wir, wie Israel sich einmal über Gott beklagt. Warum fasten wir? Warum legen wir uns freiwillig Verzicht auf? Und du siehst es gar nicht. Du beachtest uns überhaupt nicht. Wir mühen uns hier einen ab vor dir, aber das beeindruckt dich überhaupt nicht. Du hörst unsere Gebete gar nicht. Ist diese Einstellung, die Israel zeigt, so völlig weit weg von uns heute? Ich lese doch in der Bibel. Ich gehe doch mehr oder weniger jedenfalls sonntags zum Gottesdienst. Ich gebe doch Spenden für die Kirche und für Menschen in Not. Und dennoch hört Gott dieses oder jenes Gebet von mir scheinbar nicht. Ich bemühe mich doch, ein ordentlicher Christ zu sein. Aber das beeindruckt ihn offenbar nicht. Es gibt so etwas wie ein gut bürgerliches beziehungsweise gut christianisiertes Beten. Das ist ein Beten, bei dem letztlich auf der tiefsten Ebene meiner Persönlichkeit, bei dem ich die Tagesordnung meines Lebens bestimme. Und in diesem Rahmen, wo ich die Tagesordnung bestimme, da fällt Gott die Funktion zu, meine Probleme zu lösen, so wie ich mir das denke. Er soll regeln, was ich selber nicht regeln kann, damit meine Pläne und Vorstellungen zum Tragen kommen. Genau an dieser Stelle lag das Problem in Israel damals, so wie Jesaja das beschreibt. Gott ließ sich von ihren frommen Aufführungen nicht beeindrucken. Und zwar deshalb, nicht weil er sein Volk nicht mehr liebte, sondern weil es ihm um mehr ging. Ihm ging es um das Herz seines Volkes. Und darum wundert es eigentlich gar nicht, dass sich Gott an einer anderen Stelle auch durch den Propheten Jesaja nun seinerseits über Israel beklagt. Sie ehren mich nur mit Worten, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Gott möchte eine echte Beziehung mit uns und keine fromme Aufführung. Die vorhin angerissene Begebenheit zwischen Elia, dem Propheten des lebendigen Gottes, und den 450 Baalspriestern war mit dieser dramatischen Inszenierung der Baalspriester ja noch nicht zu Ende. Am Abend dieses Tages, wo die von morgens bis abends ihr Theater veranstaltet haben, am Abend dieses Tages spricht Elia ein einziges, kurzes Gebet von einer prägnanten Klarheit. Und auf dieses Zeichen, auf dieses Gebet reagiert Gott mit einem eindeutigen und eindrücklichen Wirken vom Himmel. Elia betet: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israel, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel. Höre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, ihr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Das war Elias Anliegen. Das war Elias Wunsch, dass der lebendige Gott in Israel, in seinem Volk, wieder in den Mittelpunkt rückt, dass seine Ehre groß wird, dass Menschen ihr Herz wieder ihm zukehrten. Mit anderen Worten, dass Gott für das Volk nicht länger ein religiöses Maskottchen blieb, sondern dass sie ihn ernst nahmen als Gott und Herrn. Und darum ist Elias Gebet: Herr, höre mich. Nicht damit getan wird, was ich will, sondern höre mich, damit deutlich wird, du allein bist Gott. Aus was für Motiven sind meine Gebete gespeist? Dass meine Probleme möglichst schnell gelöst werden? Dass meine Meinung und meine Vorstellungen sich durchsetzen? bei mir zu Hause, an der Arbeit, in der Gemeinde. Oder dass Gottes Ehre groß wird, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen ihm ihr Leben zuwenden, sich seiner Herrschaft unterstellen. Darin bestand und besteht die Mission Jesu, dass Gott groß wird, dass er in den Lebensmittelpunkt von Menschen rückt. Sogar seine Jünger spüren, die ja in einer frommen Tradition groß geworden waren, sie spüren, dass es eine ganz andere Qualität von Beziehung mit Gott gibt, als sie das aus ihrer Vergangenheit her kannten. Wenn Jesus betet, wenn er mit dem Vater im Gespräch ist, dann ist das nicht, um eine religiöse Verpflichtung zu erfüllen, sondern er verwirklicht sich darin sein tiefstes Herzensanliegen, die Beziehung mit dem Vater zu pflegen, den Kontakt zu ihm nicht abreißen zu lassen, dem Vater viel Raum zu geben im eigenen Leben. Und das ist es, was seine Jünger anfängt zu bewegen, je länger sie Jesus beobachten. Und dann erwächst daraus der Wunsch, Herr, zeig uns doch, was Beten wirklich ist, wie das geht. Was es bedeutet, mit Gott im Gespräch zu sein und zu wissen, er hört und er antwortet zu seiner Zeit. An dieser Stelle lehrt Jesus dann seine Jünger das Vaterunser. Und darin wird deutlich, zwischen dem Beten nach heidnischer Art und dem Beten nach der Art Jesu, da liegen Welten. Bei heidnischem Beten, da muss man eben viele Worte machen. Da muss man seine Stimmlage verändern. Da muss man laut rufen, sodass der Opa nebenan gleich mithört. Da muss man viele Beter mobilisieren, um Gottes Abwehr gegen meine Anliegen sturmreif zu beten. Hinter dem Beten von Heiden steht unter dem Strich der Wunsch, dass Gott meine Vorstellung und Bitten erhört und erfüllt. Darum die ganze äußere Inszenierung, um ihn rumzukriegen. Von morgens bis abends tanzten diese extremen Priester um ihren Altar. Das Vaterunser dagegen ist erstaunlich kurz und prägnant. Aber es hat es in sich. Denn es konfrontiert uns gleich am Anfang mit der Frage, um wen geht es mir im tiefsten? Bin ich bereit, Gottes Herrschaftsanspruch auf mich und mein Leben anzuerkennen? Nicht, Herr, jetzt sage ich dir mal, was dran ist und was dringend getan werden müsste, sondern, Herr, du sollst entscheiden in meinem Leben. Denn du weißt, was für mich, was für diese Situation jetzt gut ist, was Not tut, und darauf will ich hören. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich, deine Herrschaft soll sich ausbreiten. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Du bist Gott, und ich danke dir, dass du durch Jesus Vater für mich bist. Um wen oder was geht es mir? Um mich, um meine Vorstellungen oder um die Beziehung mit Gott? Richard Foster, ein amerikanischer Pastor, der ein herausforderndes Buch über das Beten geschrieben hat, erzählt darin, wie eine junge Studentin das für sich selber beantworten musste. Sie besuchte eine Konferenz, die unter dem Thema stand, die Herrschaft Jesu. Nach dem Ende eines Vortrags leerte sich der Saal, aber diese Studentin blieb auf ihrem Platz zurück. Und schließlich waren nur noch sie und dieser Referent im Saal. Er sah sie sitzen, ging auf sie zu und fragte sie: Kann ich etwas für Sie tun? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da atmete die junge Frau tief durch und sagte: Das, was Sie gerade gesagt haben, das bewegt mich sehr. Aber ich fürchte, wenn ich Jesus wirklich als Herrn und seinen Willen als maßgebend akzeptiere, dann würde sich in meinem Leben einiges ändern. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Änderung will. Wenigstens war sie ehrlich. Referent erinnerte die junge Frau an eine Erfahrung, die der Apostel Petrus gemacht hatte. Dreimal erhielt der ja bekanntlich einen Auftrag von Gott, und dreimal sagte er: Nein, Herr. Nachzulesen in Apostelgeschichte 10. Der Referent sah die Studentin an. Sie spüren wahrscheinlich nach dem Vortrag, nach dem, was ihr Herz erreicht hat, sie können danach jetzt zu Jesus Nein sagen. Und er wird es akzeptieren. Sie können auch Herr sagen. Aber Sie können nicht von ganzem Herzen sagen: Nein, Herr, und damit auf Dauer wirklich glücklich werden. Er griff zu einem Stück Papier und schrieb die beiden Worte Nein, Herr auf diesen Zettel. Dann gab er ihn der jungen Frau und einen Stift und seine Bibel. Und er sagte zu ihr: Ich gehe jetzt nach nebenan und dort bete ich für Sie. Nehmen Sie sich Zeit, sprechen Sie mit Jesus, ganz ehrlich. Und dann nehmen Sie diesen Stift und streichen eines dieser beiden Worte durch. Das Wort Nein oder das Wort Herr. Nach einer ganzen Weile kam er zurück in den Saal. Die junge Frau hatte das gar nicht mehr mitbekommen. Sie saß immer noch auf ihrem Platz. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Und er hörte, wie sie ganz leise immer wieder flüsterte: Er ist Herr. Du bist Herr. Jesus. Und als er auf ihren Zettel blickte, da sah er das Wort Nein durchgestrichen. Um wen oder was geht es mir zutiefst beim Beten? Jesus sagt seinen Jüngern und uns: So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.